Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt bei uns bist, dass du Reden und Hören segnest, dass du selbst zu uns redest durch dein Wort. Amen. Einmal begegnete der Prophet Buddha einem Leichenzug. Da war eine Frau, die trug ihr einziges Kind zu Grabe. Buddha war sehr erschüttert, das zu erleben, und er dachte viel darüber nach. Und die Schlussfolgerung, bei der Buddha dann am Ende ankam, war die: Alles Leben ist Leiden. Auch Jesus von Nazareth begegnete einmal einem großen Leichenzug. Eine Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trug. Auch er war sehr erschüttert. Welche Schlussfolgerung zog Jesus? Er weckte das Kind von den Toten auf. Er weckte das Kind von den Toten auf. Die leidvollen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, in denen wir leben, die unheilvollen Gesetzmäßigkeiten manchmal auch, Jesus Christus, er hat sie durchbrochen. Seine Liebe überwindet sogar den Tod. Jesus Christus kann uns geben, was uns niemand sonst geben kann. Ein Leben in der Fülle, in der Gebrochenheit dieser Welt, auch manchmal im finsteren Tal, aber auch ein Leben durch dieses finstere Tal hindurch. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott selbst. Und das ist der Grund, warum wir ihm nachfolgen. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Ich möchte heute Morgen sprechen zu Ihnen über einen Text, der auch von der Liebe handelt, von der Liebe, die den Tod überwindet. Allerdings ist hier nicht die Liebe Gottes gemeint, sondern zunächst einmal die Liebe zwischen Mann und Frau. Vielleicht ist auch ein bisschen beides gemeint. Es soll heute Morgen gehen um das Hohelied Salomos, das große Liebeslied im Alten Testament. Und ich lese uns dazu einige Verse vor. Hohes Lied 8, also Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Oder ich fange in Vers 5 schon an, sodass wir ein bisschen die Verbindung bekommen zu dem, was vorher kommt, was vorher geschah sozusagen. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Steppe, gelehnt an ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum habe ich deine Liebe geweckt, dort lag in Wehen mit dir deine Mutter, dort lag in Wehen, die dich gebar. Lege mich als Siegel an dein Herz, als Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie das Totenreich die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Gottesflamme. Mächtige Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses gäbe für die Liebe, verachten, ja, verachten würde man ihn. Mit diesen Worten befinden wir uns gewissermaßen auf der Zielgeraden des Hohen Liedes. Wenn man es also von Anfang an liest, dann hat man schon eine gewisse längere Wegstrecke hinter sich. Wir haben eine junge Frau begleitet, die einen jungen Mann kennenlernt. Am Anfang werden noch zurückhaltend Komplimente ausgetauscht, man lernt sich kennen. Dann kommt eine erste Verabredung für ein gemeinsames Rendezvous oder Date. Später wird dann auch von einer Hochzeitsfeier erzählt. Und das Ganze ist so beschrieben als ein Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz. Die beiden sind getrennt, dann begegnen sie sich wieder, dann sind sie wieder getrennt und dann warten sie aufeinander und dann begegnen sie sich wieder. Und das Ganze steigert sich auch gefühlsmäßig, wird immer dramatischer und dramatischer, bis dann kurz vor Schluss. Und ganz am Ende wird das Lied noch einmal ruhiger und dann kommen wir so zum feierlichen Höhepunkt des Liedes. Die Liebe zwischen den beiden wird nun gewissermaßen besiegelt. Und bei dieser Besiegelung, da kommt ja eine Art Schwur. Und hier ist die einzige Stelle im Hohenlied, wo nicht vom Ich und Du die Rede ist, wo es nicht um die Sprache der Beziehung geht, die sonst durch das ganze Lied hindurch da ist, sondern wo ein paar allgemeingültige Aussagen kommen. Aussagen im Stil der Weisheit, so wie zum Beispiel im Buch der Sprüche oder Prediger oder Hiob in dieser Richtung. Das Denken der Weisen steht hinter dem gesamten Hohenlied meiner Meinung nach, aber hier an dieser Stelle meldet sich sozusagen der Weisheitslehrer selbst zu Wort. Und er beginnt mit dem Wort denn. Dieses Wort denn bezieht sich zurück auf die Sache mit dem Siegel, aber in einem weiteren Sinne auch auf das Gesamte, was vorher geschehen ist. Diese ganze Dynamik der Beziehung, wie sie sich entwickelt hat. Jetzt kommt etwas, das erklärt das alles. Mit diesem denn beginnt es, der erste Satz, der dann da steht: Stark wie der Tod ist die Liebe. Im Hebräischen ist dieser Satz noch dichter. Er besteht eigentlich nur aus drei Wörtern, dem Wort stark, dann einem Wort wie der Tod und dann ein Wort Liebe. Und dieser Satz weist uns also an, wir sollen den Tod und die Liebe miteinander in Beziehung setzen und vergleichen sollen wir mit dem Wort stark. Der Tod ist stark, der ist eine Urmacht, eine Urerfahrung für das menschliche Leben. Der Tod trifft jeden, schicksalhaft, unentrinnbar. Und das Gleiche gilt jetzt für das Verlangen nach Liebe auch. Die Liebe ist eine Urmacht, eine Urerfahrung, eine gewaltige Triebkraft im Leben des Menschen, der wir vielleicht ebenso schicksalhaft ausgeliefert sind wie dem Tod. Das ist meine erste von drei Überschriften heute Morgen, die erste Überschrift, die Liebe, eine Urmacht. Die Liebe, eine Urmacht. Eine Sache ist an diesem Satz sehr besonders. An sich ist die Aussage vielleicht keine so große Überraschung für uns, dass die Liebe zwischen Mann und Frau, Sexualität, eine wichtige Sache ist, das wissen wir auch so. Aber eine Sache ist doch besonders an diesem Satz, nämlich, dass er in der Bibel steht. Denn in unserer Gesellschaft haben wir mit dem Thema Liebe, Sexualität viel zu tun und natürlich auch im Privatleben, natürlich je nach Alter unterschiedlich. Aber das ist klar, dass es ein wichtiges Thema für uns ist. Aber wie ist es in der Gemeinde? Das ist eher so eins von den Themen, die in der Gemeinde irgendwie nicht vorkommen. Ein Thema, das auch für manche gefühlsmäßig mit dem Glauben nicht so gut zusammenpasst. Wenn man in der Gemeinde über Liebe, Sexualität redet, dann meistens doch über bestimmte Probleme. Ehebruch, Ehescheidung, Homosexualität. Und ja, man könnte manchmal den Eindruck haben, aus Sicht der Gemeinde scheint Sexualität in erster Linie ein Problem zu sein, über das man irgendwie, regulieren muss oder reglementieren. Das Hohelied Salomos lädt uns ein, die Liebe zwischen Mann und Frau mal etwas anders zu betrachten. Nicht über Gebote und Verbote, nicht über von den Rändern des Erlaubten her, von den Grenzen, sondern von der Mitte her. Das Hohelied beschreibt die Liebe als eine starke Macht, die tief in uns liegt, die sich entfalten will. Und nach dem Hohelied kann man sagen, ist die Liebe wie ein wunderschöner Garten. Man könnte da jetzt viel sagen. Ich habe hier mal ein paar Punkte so zusammenfassen, die kann ich jetzt gar nicht alle besprechen. Also die Liebe ist ein Garten, ein besonderer Lebensraum, den Gott uns als Männer und Frauen gegeben hat, in unser Leben mitgegeben hat. Den Garten dürfen wir betreten, dürfen staunen, was es da gibt, dürfen den Garten genießen und haben auch die Aufgabe, sicherlich den Garten zu gestalten und mit diesem Garten also ja diesen schön und ansprechend zu gestalten. Dass das Hohelied so positiv zur Liebe steht, damit hatten Christen immer wieder Probleme und wollten das nicht sehen. Oft hat man das Hohelied deswegen im übertragenen Sinn ausgelegt, auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch bezogen. Also der Mann wäre dann Gott und die Frau wäre dann der Mensch oder die Gemeinde. Es gibt auch andere Varianten mit Jesus und Maria als allegorische Auslegung und so weiter. Aber von diesen Dingen steht da im Hohelied nichts. Es geht im Hohelied ganz eindeutig um einen Mann und eine Frau. Es gibt ja auch genug Bücher in der Bibel, die von der Liebe Gottes handeln. Es gibt nur eines, was von der Liebe zwischen Mann und Frau handelt, als einziges Thema. Wenn wir das wegerklären, verlieren wir viel. Und wie gesagt, das Lied ist auch nicht so formuliert, dass es diesen Vergleich herstellt, sondern es feiert tatsächlich die Liebe zwischen Mann und Frau. Und da darf man auch einmal stehen bleiben, auch in der Gemeinde. Die Urmacht der Liebe zwischen Mann und Frau, das ist eine Gabe Gottes. Und es lohnt sich, über diese Gabe Gottes nachzudenken. Ja, es ist sogar wichtig. Und ich verstehe das Hohelied als eine Beispielgeschichte dafür, wie man mit dieser gewaltigen Macht der Liebe in seinem Leben umgehen kann, auf eine schöne Weise, auf eine Weise, dass es gelingt, dass es eine Erfüllung ist. Die Liebe als Garten. Eine wichtige Aussage, die das Hohelied immer wieder macht, ist der Satz, weckt nicht auf, stört nicht auf die Liebe, bis es ihr gefällt. Das ist so gewissermaßen der Mottosatz im Hohelied. Anders formuliert könnte man sagen, wann ist es Zeit, den nächsten Schritt zu gehen? Weckt die Liebe nicht auf, bis es ihr gefällt. Es ist die Frage nach dem richtigen Timing in der Liebe. Die Liebe ist umso mehr ein Genuss, eine Erfüllung, wenn man nicht einfach nur hineinstolpert in eine Beziehung, auch nicht, wenn man alles sofort haben will. Was leicht zu haben ist, kann auch am Ende nicht viel wert sein, sondern wenn eine Beziehung nach und nach wachsen kann, wenn man jede Phase genießt und auskostet, wenn man auch in Vorfreude wartet auf das, was noch kommt. Und wenn man einen, ja, so einen Wechsel hat von Nähe und Distanz, und das gilt auch in der Ehe, das gefällt der Liebe, sagt das Hohelied. Das macht eine Beziehung glücklich. Also das Hohelied lädt uns ein, über diese Liebe zwischen Mann und Frau nachzudenken, über das Verlangen, das uns antreibt. Und je bewusster wir uns dieser Kraft auch sind, die da in uns ist, desto eher lernen wir damit auch auf eine gute Weise umzugehen und desto mehr haben wir davon. Auch für die Gemeinde ist es wichtig, dass wir bei dem Thema Liebe auch sprachfähig sind, dass wir Worte finden. Schweigen ist gefährlich. Es reicht zum Beispiel nicht, wenn wir der jüngeren Generation einfach nur Verbote und Gebote vorsetzen, sondern das Thema muss auch inhaltlich mit Leben gefüllt sein, das muss authentisch sein. Oder auch die Ehepaare in der Gemeinde, es reicht nicht, wenn man den Ehepaaren sagt, Ehescheidung ist etwas Schlechtes. Man muss auch sagen, wie Ehe wieder etwas Gutes sein kann oder wieder etwas Gutes werden kann. Wie können wir unsere Beziehung als Paar gestalten und pflegen, dass wir uns wieder in ihr wohlfühlen? Stark wie der Tod ist die Liebe. Die Liebe eine Urmacht. Es gibt manche, die sich da auch schwer verschätzen, die so gut darin sind, anderen vom Evangelium zu erzählen und dann aber über ihre eigene Sexualität stolpern, zum Beispiel mit einem Seitensprung. Oder Menschen, die zwar gute Verkündiger sind, aber schlechte Ehemänner oder Ehefrauen. Ich weiß noch, wie ich betroffen war. Ich habe mich mit dem Sohn eines Pastors unterhalten. Der hat sich vom Glauben abgewendet und der hat gesagt, in der Gemeinde fanden alle immer meinen Vater so toll. Und ich konnte gar nicht nachvollziehen, warum. Und es hat mich schon sehr betroffen gemacht. Da ist einer so aufgegangen in der Gemeinde, im Verkündigen und hat dabei die Verbindung zu seiner Familie verloren. Letztes Jahr hatten wir ja das Jahr Aufbruch Bibel und an Theologischen Hochschule bin ich ja der Vertreter für das Alte Testament. Und wenn ich dann eingeladen worden bin in Gemeinden, dann war immer so ein Thema, nachdem ich gefragt worden bin, wozu brauchen wir als Christen das Alte Testament? Und ich würde sagen, die Liebe zwischen Mann und Frau, das ist so ein Thema unter anderem, weswegen wir das Alte Testament brauchen. Die Zeit des Neuen Testaments ist ja eine Zeit des großen Aufbruchs, der großen Erweckungen auf der einen Seite, aber auch der großen Verfolgungen auf der anderen Seite, Verfolgungen um des Evangeliums willen. Und in solchen Situationen, da wird alles andere Nebensache. Also Essen und Trinken, das ist dann egal, heiraten oder nicht, das ist dann auch egal. Und so klingt es auch in manchen Texten, in manchen, was Paulus schreibt. Nur das Bekenntnis zu Jesus zählt. Und dementsprechend wenig sagt das Neue Testament zum Beispiel über das Glück der Liebe zwischen Mann und Frau. Solche Dinge verblassen dann einfach. Ja, wenn der Paulus schreibt, ob man nun heiratet oder nicht, oder ist es vielleicht sogar besser, nicht zu heiraten, das wäre seine Meinung. Was wäre das für eine Basis, um Ehe zu schließen, wenn man nur solche Texte hätten? Ich denke, das hat seine Berechtigung, was Paulus sagt in seinem Zusammenhang. Aber das ist nicht alles, was man da sagen kann. Das Neue Testament will nicht das Alte ersetzen. Und das Alte Testament holt uns hier auch gewissermaßen auf den Boden zurück. Also wenn wir schon so halb im Jenseits schweben, so der bösen Welt hinter uns abgesagt haben und so weiter, dann erinnert uns das Alte Testament daran, dass die böse Welt ja eigentlich nicht nur böse ist, sondern dass die böse Welt sogenannte eigentlich Gottes gute Schöpfung ist, die noch immer voll ist von Gottes Segen. Gott hat uns in diese Welt gestellt, damit wir in ihr leben dürfen, sie bebauen und bewahren, sie gestalten. Als Erlöste in der Schöpfung leben, das ist ja kein Widerspruch. Und zu unserem Leben in der Schöpfung gehört eben auch, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind, dass eben diese Urmacht der Liebe in uns hineingelegt ist, eine mächtige Kraft, mit der wir uns als Christen natürlich genauso auseinandersetzen müssen, wie jeder andere Mensch auch. Stark wie der Tod ist die Liebe. Die Liebe also eine Urmacht wie der Tod. Ich möchte nun weitergehen und fragen, geht es in diesem Satz noch um mehr als nur, dass die Liebe auch eine Urmacht ist? Ich meine, es geht nicht nur darum, dass die Liebe eine starke Macht ist wie der Tod, sondern es geht hier auch um ein Kräftemessen. Die Macht der Liebe steht der Macht des Todes gegenüber. Und zwar ebenbürtig gegenüber. Und das ist meine zweite Überschrift heute Morgen, die Liebe eine Lebensmacht. Die Liebe eine Urmacht und jetzt die Liebe eine Lebensmacht. An dieser Stelle möchte ich mit Ihnen mal einmal kurz einen Ausflug in die alte Sage machen, in den Mythos. Es gibt verschiedene alte Sagen, die sich mit dem Gegenüber von Leben und Tod beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel eine griechische Sage, die Sage von Orpheus und Eurydike. Ich weiß nicht, wem das bekannt ist, aber es ist auch schnell erzählt. Und zwar, Orpheus und Eurydike sind ein Liebespaar. Eurydike stirbt und Orpheus betört dann den Gott Hades, den Gott des Totenreiches, mit seiner Musik. Und er erreicht, dass er die Eurydike wieder aus dem Hades heraufführen darf. Die einzige Bedingung, die ihm gestellt wird, ist die, während er vor ihr hinaufsteigt auf dem Pfad, darf er sich nicht nach ihr umdrehen. Doch wie es so kommt, als sie es fast geschafft haben, hält Orpheus es nicht mehr aus und dreht sich dann doch noch zu seiner Geliebten um. Und deshalb muss sie dann für immer in das Totenreich zurück. Auch hier also in der Sage, das Gegenüber von Liebe und Tod und die Frage, ist die Liebe so stark wie der Tod? Und in dieser griechischen Sage siegt allerdings am Ende der Tod. Das Hohelied Salomos ist weit davon entfernt, einen Mythos darzustellen. Nach dem Hohelied hat die Liebe nichts mit Göttern zu tun, sondern ist etwas Menschliches, eine Schöpfungsgabe Gottes. Und doch dieses Gegenüber von Liebe und Tod, das ist auch im Hohelied aufgenommen. Und gerade in der zweiten Zeile von diesem Vers klingt die Dramatik noch etwas stärker an, wo steht, hart wie das Totenreich ist die Leidenschaft. Das Totenreich sozusagen der Hades und dem gegenüber steht die Leidenschaft. Hier steht im Hebräischen ein Begriff, der bedeutet entweder Leidenschaft oder Eifersucht, also beides in einem Wort. Gemeint ist eine Liebe, die auch einen Anspruch hat, die einen Besitzanspruch auch geltend macht und sich gegen eine Schmälerung ihres Anspruchs behauptet. Der Begriff wird auch für Gott selbst verwendet. Gott selbst sagt, ich bin ein eifernder Gott. Gott wird zum Beispiel durch Israels Götzendienst zu Eifersucht gereizt und zu Zorn. Aber er tritt auch mit großem Eifer für sein Volk ein, weil er sein Volk liebt. Also diese Worte in dieser zweiten Zeile, das Totenreich und die Eifersucht, die sind mit einer gewissen Dramatik verbunden, zu der die Geschichte von Orpheus und Eurydike durchaus schon passt. Die Liebe als eine Macht, die sich dem Tod mit Eifer entgegenstellt. Auch in der Bildsprache des Hohenliedes kommt das zum Ausdruck. Und ich möchte mal kurz darüber sprechen. Das Hohelied, das fängt mancher vielleicht mit Interesse an zu lesen und nach ein paar Versen merkt man aber, ich verstehe irgendwie nichts, weil es alles so merkwürdig ist. Vor allem die Vergleiche und Bilder, die da verwendet werden, sind irgendwie ja, einfach merkwürdig. Man kann damit nichts Richtiges anfangen. Ich möchte mal zwei dieser Bilder, die jetzt für hier von Bedeutung sind, kurz erklären. Das eine ist die Lotusblume und das andere ist die Gazelle. Die Lotusblume, das Wort wird klassischerweise immer mit Lilie übersetzt, aber man hat herausgefunden, dass die Übersetzung falsch ist. Gemeint ist eigentlich die Wasserlilie oder die Seerose oder Lotusblume. Und mit dieser Lotusblume hat es eine besondere Bewandtnis. Und zwar kommt das vom alten Ägypten her. Dort gab es einmal im Jahr eine Nilüberschwemmung. Und wenn die Überschwemmung zurückging, dann blühten überall in den Tümpeln die Seerosen auf. Ein Zeichen dafür, dass die todbringende Wasserflut vorbei ist, dass sich neues Leben beginnt zu entfalten. Und deswegen wurde die Lotusblume zu einem Symbol für Leben und Lebenserneuerung. Und auf vielen Bildern wird die Lotusblume in diesem symbolischen Sinne eingesetzt. Von diesem hebräischen Wort für Lotusblume kommt übrigens auch der Name Susanne. Ich weiß nicht, wen das hier was angeht, aber vielleicht ja. Das zweite Bild ist die Gazelle. Die Gazelle lebt in einer kargen, felsigen Landschaft, eine Umgebung, in der man anscheinend nicht leben kann, wo alles vertrocknet und doch lebt sie, ist springlebendig und zieht da sogar noch ihre Jungen groß. Und diese beiden Bilder werden dann im Hohenlied noch miteinander verbunden. Der Sieg des Lebens über die todbringende Flut, das ist die Lotusblume, und der Sieg des Lebens über die ausgetrocknete Einöde, das ist die Gazelle. Und an mehreren Stellen ist das verbunden. Da wird gesagt, also von der Gazelle, die zwischen den Lotusblumen weidet. Oder im Hohenlied 4, Vers 5 steht, deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lotusblumen weiden. Das klingt für uns extrem merkwürdig, aber beides, Lotusblumen und Gazelle, sind ein Symbol für Lebenskraft und für neues Leben. Dieses Bild hier auf der Folie zeigt eine Truhe aus Ägypten, 1450 vor Christus. Und hier sind auch säugende Gazellen abgebildet, die an einer Pflanze weiden, der Lotus ähnlich ist, also Fantasielotus wird das genannt. Also wieder dieses Bild, das sagt uns erstmal nichts, wenn wir es so angucken. Das heißt, die Kraft des Lebens, der Sieg des Lebens über den Tod. Die Liebe, eine Lebensmacht, die dem Tod Paroli bietet. Was heißt das nun konkret, wenn wir das mal jetzt auf uns irgendwie anwenden? Konkret heißt es, geliebt sein bedeutet erfüllt leben. Liebe bedeutet Lebensglück. Wer geliebt wird, dessen Leben ist erfüllt. Und wer dem anderen Liebe und Wertschätzung zeigt, der schenkt dem anderen Lebensglück. Also diese Urmacht der Liebe, die da in uns ist, das ist nicht einfach nur eine neutrale Macht, sondern es ist eine Lebensmacht, eine Kraft, die Lebensglück schenkt. Das Gegenteil davon ist Einsamkeit, missachtet werden. Mobbing macht ja beispielsweise auch körperlich krank. Wer einsam ist, dem kann das Lebensglück abhanden kommen. Was können wir tun? Wir können einander Wertschätzung zeigen und so einander Lebensglück schenken. Das gilt für Ehepaare. Verliebte machen sowas ja ganz automatisch. Da braucht man auch gar nicht groß drüber zu reden oder nachzudenken. Wenn man schon länger zusammen ist, länger verheiratet ist, dann muss man von Zeit zu Zeit wieder daran erinnert werden. Da drängt sich so manches andere in den Vordergrund. Man muss sich bewusst vornehmen, Zeit füreinander haben, Zeit füreinander zu haben. Ja, einen Ehegenießabend in der Woche oder so etwas. Manchmal braucht man sowas. Die Kinder abgeben für ein paar Stunden. Gott hat uns so geschaffen, dass wir als Mann und Frau gemeinsam stark sind. Und wir dürfen diese Lebensmacht der Liebe anzapfen, dürfen uns gegenseitig Gutes damit tun. Dem anderen bewusst Aufmerksamkeit schenken, ihm damit gut tun, ihm helfen und damit unsere Nähe zum Ausdruck bringen. Oder dem anderen Zeit schenken, gute Worte sagen. Das ist ja eine Aufgabe, die in Eheseminaren auch immer wieder gestellt wird. Ja, da kommt die Ehefrau in die Beratung und lässt sich erstmal ziemlich lang über ihren Mann aus. Und dann sagt die Beraterin zu ihr, überlegen Sie sich mal 5 Dinge, die Sie an Ihrem Mann gut finden. Und dann sagt sie, gut finden? Deswegen bin ich ja nicht zu Ihnen gekommen. Ja. Gerade wenn es schlecht läuft in der Ehe, ist so eine Aufgabe nicht besonders leicht. Aber die ist eben der Anfang, um aus so einem negativen Teufelskreis auch der gegenseitigen Kritik, der gegenseitigen Missachtung herauszukommen und neu anzufangen. Stark wie der Tod ist die Liebe. Die Liebe hat die Kraft, um todbringende Strukturen zu durchbrechen. Hat die Stelle auch etwas zu sagen für Ledige? Ich denke schon, wir können an dieser Stelle anknüpfen und auch sprechen über die freundschaftliche Liebe, über das Miteinander zum Beispiel in der Verwandtschaft, positiv aufeinander zugehen. Das ist ja auch manchmal nicht so einfach, wenn die Familienverhältnisse schwierig sind, wenn man sich streitet. Und doch stecken in der Liebe, die wir zeigen, in der Freundlichkeit, in der Wertschätzung gewaltige Ressourcen, gewaltige Kräfte, die Leben wieder lebenswert machen können. Ebenso ein Freundeskreis, in dem man diese Wertschätzung, die gegenseitige Wertschätzung pflegt, ist eine gewaltige, positive Kraft. Bei der Liebe zwischen Mann und Frau gibt es natürlich noch eine andere Ebene. Durch die Liebe entsteht auch ganz konkret neues Leben. Zwar muss der Einzelne sterben, doch seine Nachkommen leben weiter. Und auch so überwindet die Liebe den Tod. Gerade nach dem Denken des Alten Testaments ist das Weiterleben der Familie von besonders großer Bedeutung. Aber auch heute, wer Kinder hat oder wer Enkel hat, der weiß, wie das ist, das Wunder, dass aus der Liebe neues Leben entsteht, das zu erleben, Kinder heranwachsen zu sehen, das ist schon was ganz Besonderes. Die Liebe also eine Lebenskraft, Liebe, die sich dem Tod gegenüberstellt, die dem Tod Paroli bietet. Eine Sache dürfen wir hier jetzt nicht schlussfolgern, nämlich, dass die menschliche Liebe eine erlösende Kraft hätte. Das ist nicht der Fall. Liebe schenkt Leben, Lebensglück, aber es ist Lebensglück, das im menschlichen Bereich bleibt, das nicht die Grenzen des Menschseins aufspringt. Liebe ist keine erlösende Kraft, sondern im Gegenteil auch erlösungsbedürftig, wie alles andere, was dem menschlichen Bereich angehört. Aber schließlich und endlich ist es die Liebe Gottes. Die stellt sich auf umfassende Weise dem Tod gegenüber und überwindet ihn sogar. Das Hohelied befasst sich vor allem mit der Liebe zwischen Mann und Frau. Und ich denke, es ist auch wichtig, das nicht wegzuerklären. Und doch dürfen wir als letzten Schritt auch die Verbindung wiederherstellen zu der Liebe Gottes. Und das möchte ich in der dritten und letzten Überschrift noch kurz heute Morgen tun. Also ich habe gesagt, die Liebe eine Urmacht, die Liebe eine Lebensmacht und jetzt als drittes die Liebe eine Gotteskraft. Die Liebe eine Gotteskraft. Die Liebe ist eine Gottesflamme, wird an dieser Stelle gesagt. Und dann wird dazu auch gesagt, mächtige Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort.
Die Leser damals haben sicherlich bei dieser Aussage auch an die Teilung des Meeres gedacht, beim Auszug aus Ägypten. Mächtige Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Weil Gott sein Volk liebt, hat er große Wunder getan, um es zu erretten. Auch mächtige Wasser können Gottes Liebe zu seinem Volk nicht Einhalt gebieten. Das ist der Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gottes Liebe überwindet den Tod. Das deutet das Alte Testament an verschiedenen Stellen an, spricht es auch aus. Aber wie das genau aussieht, das erfahren wir im Neuen Testament erst. Und da erfahren wir von Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Er hat Tote auferweckt. Er war voller Mitgefühl für diese trauernde Witwe, deren einzigen Sohn er von den Toten auferweckt hat und in ihr zurückgegeben hat. Aus Liebe hat er das getan. In seiner Liebe hat er den Tod überwunden und besiegt. Er hat noch mehr getan, als Tote aufzuerwecken. Er ist selbst in den Tod gegangen aus Liebe zu uns. Er hat sich für uns dahingegeben, dass wir durch sein stellvertretendes Opfer die Fülle des Lebens haben können, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Ja, dieser ewige Kampf zwischen Liebe und Tod, der so mal nach der einen Seite hingeht, mal nach der anderen Seite hin, mit Jesus Christus ist entschieden, welche Seite überwiegt. Seine Liebe zu uns ist nicht nur stark wie der Tod, sondern sie ist ganz eindeutig stärker als der Tod. Gottes Liebe überwindet den Tod. Und das ist die große Botschaft, die wir als Gemeinde haben und die wir weitergeben können hier in Dillenburg und wo immer wir auch sind. Die Botschaft, die den Leuten gilt, die, wie diese alten griechischen Sagendichter, meinen, der Tod ist die letzte Grenze, die keiner überwinden kann. Oder die so ähnlich wie Buddha am Leid dieser Welt verzweifeln, das kann man ja auch. Aber da gibt es die Botschaft, die wir zu sagen haben. Da ist einer, dessen Liebe ist stärker als der Tod. Das ist was ganz Unerhörtes, was ganz Einmaliges, eine Sprengkraft. Das kann niemand anders sagen. Aber Gott sagt es uns und wir können das weitergeben. Wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dann will Gott uns die Fülle des Lebens schenken, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Also das Hohelied, ein Lied auf die menschliche Liebe. Man könnte noch viel mehr dazu sagen, aber das passt dann mehr in ein Eheseminar als in den Sonntagsgottesdienst. Diese Liebe zwischen Mann und Frau zu feiern, zu gestalten, einander Lebensfreude zu schenken und das Hohelied, das aber dann auch noch über sich selbst hinausweist auf die umso vieles größere Liebe Gottes, die den Tod besiegt hat und uns ewiges Leben schenkt. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns diesen Garten der Liebe geschenkt hast, diesen Raum, in dem wir sein können, den wir entdecken können und den wir gestalten können. Ich bitte dich, dass du uns bewusst machst über diese Kraft der Liebe in uns und dass du uns darin anleitest, mit ihr auf eine gute Weise umzugehen. Herr, dass du uns auch in den Ehen Aufmerksamkeit schenkst für den Partner, dass wir die Beziehung pflegen, dass wir einander Liebe schenken, einander Lebensglück schenken. Herr, ich danke dir, dass deine Liebe ja noch so viel größer ist und unsere Liebe trägt, auch unsere Liebe, die oft scheitert und nicht vollkommen ist. Deine Liebe ist vollkommen und überwindet den Tod. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir aufgehoben sein können, dass wir wissen, dass wir in dir ewiges Leben haben, wenn wir mit dir leben und dass wir diese tolle Botschaft weitergeben können. Bitte dich, dass du uns dazu stärkst und kräftigst und deinen Segen gibst. Amen.